Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin eingesprungen. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht mal ganz komplett neu vorbereitet auf eine Predigt, wie ich das sonst immer tue, sondern ich habe einfach mal in meiner Predigtkiste gestöbert, was ich da noch so habe. Es gab verschiedene Möglichkeiten, da war was Spannendes mit dabei, was Trauriges, was Lustiges, was Herzzerreißendes, was Provozierendes. Und ich bin über eine Predigt gestolpert mit dem Titel »Gegen jede Regel«. Brich mit deinen Tabus. Und ich dachte mir, das ist ja interessant. Komm, bring diese Predigt. Habt ihr Lust darauf? Tabubruch? War nur eine rhetorische Frage. Ich habe eh nichts anderes vorbereitet. Also so oder so, wir müssen da durch. Udo, könntest du mir das Bild hier vorne noch an den Monitor hin zaubern, beamen? Was meinst du? Ja, ich sehe es noch nicht, aber ich gebe dir dann Bescheid, wenn ich sehe. Okay. Gegen jede Regel, jetzt sehe ich es, brich mit deinen Tabus. Was ist eigentlich ein Tabu? Wikipedia, finde ich, hat es wunderbar zusammengefasst. Wir möchten uns kurz eine Definition anschauen, insoweit es auch weitergeht. Ja, genau. Wikipedia definiert ein Tabu folgendermaßen. Ein Tabu beruht auf einem stillschweigend praktizierten Regelwerk, die bestimmten Verhaltensweisen in Gruppen oder in der Gesellschaft auf elementare Weise gebietet oder verbietet. Tabus sind, und ganz wichtig, unhinterfragt, strikt, bedingungslos. Sie sind universell und allgegenwärtig. Sie sind mithin Bestandteil einer funktionierenden menschlichen Gesellschaft. Völlig interessante Definition. Und das, was hier nicht vorne drauf steht, hier auf PowerPoint, was ich hier noch habe, dabei bleiben Tabus als soziale Normen oder Gesetze, Regeln unausgesprochen. Sie bleiben immer unausgesprochen oder werden allenfalls durch indirekte Thematisierung, zum Beispiel durch Ironie, angedeutet. Macht Sinn? Das ist also der berühmte Elefant im Raum. Jeder weiß, dass er da ist, aber keiner spricht über diesen Elefanten, weil du natürlich hier auch diese Regel im Blick hast, rühre am Tabu und raus bist du. Kennt ihr das? Und deswegen würde ich sagen, höchste Zeit, mit Tabus zu brechen. Wenn wir über Tabus oder Tabubrüche nachdenken, sind wir meistens sehr, sehr schnell versucht, im Großen nach dem Tabubruch zu suchen. Irgendwo in der Organisation, in meinem Verein, in meinem Business, in meiner Familie oder sonst irgendwo. Aber ich glaube, dass wir ausschließlich und gut beraten sind, wenn wir über Veränderung oder über einen Tabubruch nachdenken, immer erst bei uns selbst zu beginnen, bevor wir dann irgendwo anders denken, dass wir irgendwo im Großen was bewegen kann. Wenn du selbst deinen Elefanten in deinem Leben nicht verrücken kannst, nicht benennen kannst, nicht ansprechen kannst, bitte hör auf zu versuchen, im Großen etwas zu verändern, im Großen zu kritisieren. Alles, jegliche Veränderung, jeglicher Tabubruch beginnt wo? Bei dir selbst. Okay? Immer bei dir selbst. Nicht im Großen, sondern im Kleinen bei dir. Es gibt Beispiele von Tabus, und zwar in der Zeitschrift Zeit Jung war einmal ein Artikel mit dem Thema 28 Tabus, die wir alle mal brechen sollten, zu lesen. Und ich habe euch mal die Top 7 hier mitgebracht und hinprojiziert. Also mit welchem Tabu sollten wir mal brechen, auch mal in der Öffentlichkeit rülpsen? Falls du mal das Bedürfnis hattest, das im Gottesdienst zu tun, heute wäre die Möglichkeit dazu und es wäre erlaubt. Betriebswirtschaftslehre trotzdem studieren. Der dritte Tabubruch, mit den Eltern über den ersten Sex sprechen. Viertens, den Tod nicht totschweigen. Fünftens, alleine ins Kino gehen. Das ist mutig, gell? Oder zugeben, dass wir Mathe mögen. Das machen meistens immer nur Nerds. Oder der siebte, ehrlich sein, wenn wir keine Lust haben, uns zu verabreden. So, und es gibt so viele Tabus, die eigentlich wirklich sich lohnen, mal zu brechen. Und hinsichtlich Tabus hat mein Pastor zu mir gesagt, Kevin, alle Probleme auf dieser Welt lassen sich auf drei Dinge zurückführen. Ich habe ganz gespannt gehört und gefragt, was ist es? Sagt er, Geld, Sex und Macht. Alle Probleme dieser Welt lassen sich auf diese drei Dinge zurückführen. Und er sagt zu mir weiter und weißt doch, es gibt drei Dinge, auf die sich in der Gemeinde alle Probleme zurückführen lassen. Drei Dinge. Und ich war noch gespannter und habe gefragt, und was ist es? Wisst ihr, was er sagte? Geld, Sex und Macht. Die drei Dinge. Wer spricht über Geld? Oh, schwierig. Wer spricht über Sex? Schon ein bisschen heikler. Und dann über das Thema Macht. Ich habe investiert, ich habe gegeben, also habe ich auch Anspruch auf gewisse Dinge. Und wenn das berührt wird, das ist ein Tabubruch, dann wird spannend. Geld, Sex und Macht. Also ihr merkt, Haufen Tabus, die es gibt. Und man muss sich sehr, sehr gut überlegen, welche Tabus man bricht. Ich bin mir sicher, in jedem Leben, in jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, gibt es solche Tabus. Wir kennen das, oder? Die sogenannten weißen Elefanten. Und es ist so wichtig, dass wir uns einfach diesen Elefanten immer wieder stellen, weil wir einfach nicht weiterkommen. Und ich habe uns einen Filmausschnitt heute mitgebracht aus dem Film Gegen jede Regel. Also meinen Predigttitel habe ich geklaut von dem Filmtitel. Und zwar geht es in dem Film in dem Jahr 1964, John F. Kennedy hat das sogenannte Gesetz herausgebracht, die Civil Rights Act. Und zwar geht es in dem Gesetz darum, dass damals die Rassentrennung aufgehoben wurde zwischen Afroamerikanern und weißen Bürgern Amerikas. Also seit 1964 war es rein theoretisch wieder möglich, dass afroamerikanische Bürger und weiße Bürger gemeinsam in die Schule gehen, gemeinsam im Bus nebeneinander sitzen. Afroamerikaner mussten den Bürgersteig nicht mehr wechseln, wenn Weiße ihnen entgegenkamen. So viel zur Theorie. Also rein theoretisch war das wieder möglich, aber die Praxis sah ganz anders aus. Um tatsächlich bis heute das Afroamerikaner und weiße Volk zusammenzuführen, da standen so gefühlt 1 Million Elefanten im Raum und alle diese Elefanten mussten angesprochen werden. Und in diesem Filmausschnitt hier von dem Film Gegen jede Regel geht es um einen Mann, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Denzel Washington ist der Hauptdarsteller und der hatte diese schwierige Aufgabe, einen jungen Footballteams beziehungsweise zwei Footballteams, ein afroamerikanisches Footballteam und ein weißes Footballteam zusammenzuführen und das nicht nur zusammenzuführen, sondern dieses Team zum Erfolg zu führen. Das eine, ein Team kommt zusammen, das heißt aber nicht, dass das Team erfolgreich ist. Und um dieses Team erfolgreich zu machen, musste der Trainer in diesem Film gegen jede Regel gehen und alle Tabus, die dieser Zusammenführung, diesem Erfolg dieses Teams im Wege standen, radikal ansprechen. Und es gibt eine Szene, die ich uns zeigen möchte. Und zwar zeigt diese Szene so eine Szene, dass eben die Mannschaft kurz davor ist, in Trainingslager aufzubrechen. Und kurz davor stehen sie also am Bus und wir sehen uns mal diese Szene an.
Mit Hemmenspielern. Die Hälfte der Offense, die Hälfte der Special Teams. In der Defense brauchen wir ihre Leute nicht. Da sind wir gut besetzt.
Aha, ihr braucht keinen meiner Leute. Wie war noch der Name? Jim?
Gary.
Nein, du hast bestimmt Jerry gesagt, wie Jerry Lewis. Da bist du den Martin, oder?
Ladies and Gentlemen, ich muss Ihnen was mitteilen. Wir haben Jerry Lewis und Dean Martin dieses Jahr bei uns im Trainingscamp. Jerry macht die Witze, Dean singt die Songs und kriegt auch das Mädchen. Das verdient doch einen Applaus.
Wo sind deine Leute,
Gary?
Wie Eltern sind sie? Wo sind sie?
Das ist meine Mutter.
Das ist deine Mama. Mhm. Sehr nett. Guten Tag auch. Sieh sie dir gut an. Denn wenn du erstmal in den Bus sitzt, hast du keine Mama mehr. Dann hast du deine Brüder im Team. Und du hast deinen Daddy und du weißt, wer dein Daddy ist, oder? Gary, wenn du in dieser Mannschaft mitspielen willst, dann antwortest du mir gefälligst, wenn ich dich frage, wer dein Daddy ist. Wer ist dein Daddy, Gary? Wer ist dein Daddy? Sie. Ah, und wessen Team ist das? Ist es dein Team oder ist es das von deinem Daddy?
Ihres.
Steig in den Bus. Aber zieh erst dein Jackett an. Und dann steig in den Bus. Dean, zieh deine Krawatte hoch.
Okay. Ein sehr, sehr lohnenswerter Film, sich den Film mal anzuschauen, gerade wenn man mal sich Gedanken macht, wie es ist, Tabu zu brechen. Und es ist schon Wahnsinn, was er auf sich nehmen musste. Am Ende haben sie die Meisterschaft gewonnen. Und diese Meisterschaft gewinnst du einfach nur, wenn du diese Elefanten, die dir im Wege stehen, einfach ansprichst und nicht einfach stillschweigend hinnimmst. Ob das in unserem Leben ist, ob das in der Familie ist, ob in unserem Verein, auf der Arbeit, aber natürlich auch in der Gemeinde ist. Aber denk dran, jegliche Veränderung beginnt immer bei dir. Immer bei dir. Ich möchte mit uns heute in die Bibel gehen, ins Neue Testament und dort ins Markus-Evangelium. Und damit euch mal kurz das zweite Kapitel anschauen. Im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums beginnt Jesus gleich 5 Tabubrüche. Tabubruch Nummer 1, er heilt einen Gelähmten und vergibt ihm die Sünden. Das war der Tabubruch namens Gotteslästerung. Tabubruch Nummer 2, die Berufung eines Zolleinnehmers. Es war unvorstellbar, dass ein Zolleinnehmer und nicht ein begabter Schüler einem Rabbi nachfolgt. Tabubruch. 3. Tabubruch. Jesu hatte Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Der 4. Tabubruch. Jesus bricht die Fastenregel der Pharisäer und der Johannesjünger. Und der 5. Tabubruch, den schauen wir uns heute an. Jesus bricht den Sabbat, weil er Herr über den Sabbat war. Zuvor möchte ich ganz kurz uns mal mit reinnehmen, was bei den Juden, bei den Pharisäern damals das Problem an ihrem Gesetzesdenken waren, was für ein System sie eigentlich aufgebaut haben und wie sehr sie Gottes Gebote doch verdreht haben. Es gibt eine sehr interessante Geschichte dazu. Die Pharisäer waren eine Bewegung von Menschen, von gläubigen, tiefgläubigen, ehrfürchtigen Menschen, die sich ungefähr 200 vor Christus entstanden sind. Und ihr Anliegen war es, dass sie die Gebote Gottes mit ganzer Inbrunst auch befolgen. Denn es war immer so in der Geschichte Israels, dass das Volk Israel oft schuldig geworden ist, weil es Gott gegenüber ungehorsam war. Die Konsequenz war eine Strafe. Und jedes Mal war immer wieder eine neue Bußbereitschaft da. Und jedes Mal, wenn der Mensch irgendwie merkt, ich bin gescheitert und sich zusammenrauft, dann sagt er immer, also wenn ich es jetzt mache, dann muss ich noch mehr Kraft investieren, noch unbrünstiger, ich muss es nur noch ernster meinen. Und so waren auch die Pharisäer, die gesagt haben, Leute, also wirklich Spaß beiseite, jetzt machen wir Tacheles und jetzt lebt man das Gesetz wirklich mit aller Inbrunst und Ernsthaftigkeit und sind hergegangen und haben die Reinheitsvorschriften, die rein den Leviten galten, auf das ganze Volk übertragen. Die Leviten waren die Leute, die für den Tempeldienst zuständig waren, die haben besonders rein heilig ausgesondert gelebt und die Pharisäer haben gesagt, weil wir es jetzt wirklich ernst nehmen müssen, ne, übertragen wir diese Reinheitsvorschriften auf das ganze Volk und sie haben relativ schnell gemerkt, dass das ein großer Fehler war. Warum? Beispielsweise war eine Reinheitsvorschrift. Wenn du beispielsweise eine Frau, eine Hausfrau, ihre Menstruation hatte, galt sie als unrein. Da dann durfte sie keine Krüge oder Gefäße anfassen. Wenn sie jetzt beispielsweise mit totem Tier oder mit Blut vom toten Tier in Berührung kam, war sie ebenfalls unrein. Sie durfte also keine Haushaltsgegenstände anfassen. Wenn sie es trotzdem tat, sagt Deuteronomium, das fünfte Buch Mose, hätte sie sozusagen einen Tonkrug oder einen Becher oder einen Teller auf den Boden schmeißen müssen und zerbrechen müssen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel zerbrochene Haushaltswaren da vorm Fenster lagen, dann, weil sie innerhalb einer Woche lauter das ganze Zeug eben rausschmeißen musste. Und da hatten die Pharisäer schon ein Einsehen. Also das muss man denen lassen. Es waren keine bösen Leute. Die wollten einfach nur ernsthaft das Leben, was Gott von ihnen fordert. Und dann sind sie hergegangen und haben dieses Gebot oder diese Reinheitsvorschrift ein bisschen abgeändert oder, das könnte man sagen, so ein bisschen bekömmlicher dem Volk gegenüber einfach verdreht, indem sie gesagt haben, also wenn die Frau jetzt zum Beispiel unrein war durch Menstruation oder sonst irgendetwas, dann darf sie beispielsweise den Krug anfassen. Der Krug ist dann nur äußerlich unrein, aber innen bleibt's rein. Was ist denn das für Käse, oder? So. Und so haben sie es verdreht und so konnte eben auch die Hausfrau, wenn sie unrein war, die Gegenstände anfassen. Jesus nimmt in Matthäus 23 in seiner berühmten Pharisäerrede diese Begebenheit, die ich gerade erwähnt habe, polemisch auf und dreht das jetzt um und sagt den Pharisäern, äußerlich seid ihr schön glänzend wie die weißen Gräber, die so mit Kalk bestrichen sind, aber innerlich faul's. Innerlich ist es wie Totengebein bei euch. Hochinteressant. Was war das Problem? Ich möchte es ganz kurz hier mit der Flipchart aufzeigen. Es gab die 10 Gebote, das wisst ihr, und es sollen die 2 Steintafeln hier sein mit den Geboten drauf. Und die hat Gott gegeben zum Leben. Was jetzt die Pharisäer, was die Schriftgelehrten gemacht haben, ist Folgendes. Sie haben relativ schnell gemerkt, dass nicht alles lebbar war. So mussten die, wie ich es gerade eben erwähnt habe, natürlich dem Volk die Gebote ein bisschen anpassen. Also sind sie hergegangen und haben im Prinzip um die Gebote sowas wie so ein Zaun errichtet. Das soll jetzt ein Zaun sein. So. Und dieser Zaun waren unter anderem diese 613 Nebenbestimmungen, aber es waren nicht die einzigen Bestimmungen. Es gab zu den 613 Bestimmungen noch hunderte von Nebenbestimmungen, die helfen sollten, dass die Gebote eigentlich zu halten. Es gab zum Beispiel allem, was den Sabbat anging, 39 Kategorien. Kategorie Arbeit. Was darf man eigentlich am Sabbat arbeiten? Kategorie Mutter. Ab welchem Alter darf die Mutter das Kind nicht mehr tragen? Ab wie viel Kilogramm? Dass es nicht als Arbeit gilt und. Und so haben sich die ganzen Israeliten, das ganze Volk, eigentlich verstrickt mit dem Zaun. Sie haben sich nur noch mit diesen Nebensächlichkeiten beschäftigt und kamen eigentlich gar nicht mehr zu, das eigentliche Gebot zu halten. Das ist das, was Jesus kritisiert hat. Leute, ihr macht es den Leuten, ihr verdreht die Gebote so sehr, dass es im Prinzip unmöglich ist, überhaupt die Gebote noch zu halten, weil wie gesagt, die Leute haben sich verstrickt mit diesen ganzen Nebensächlichkeiten, mit diesem Zaun und kamen eigentlich gar nicht mehr dazu, das Eigentliche zu leben, worauf es ankommt. Jetzt kann man es vielleicht sagen, ja, die Pharisäer, typisch, blöd wie sie sind. Aber mal ganz ehrlich, in uns steckt doch auch so ein kleiner Pharisäer, oder? Mal, wo geht's in uns?
Wir alle wissen, dass wir durch unsere eigene Frömmigkeit vor Gott nicht punkten können. Aber trotzdem versuchen wir es. Durch unser Verhalten, durch unser Tun, durch all das, was wir machen, vor Gott zu punkten, oder? Das ist im Prinzip nichts anderes. Das ist nicht fromm, das ist gesetzlich, das ist religiös. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, weiß man, in einem selber steckt so ein Pharisäer doch drin. Ich selber habe das auch. Ich habe meine Regeln. Ich denke, naja, wenn ich danach gehe, dann bin ich besonders heilig. Wisst ihr, die Pharisäer, ich habe es gerade eben gesagt, die haben es wirklich ernst gemeint. Das waren keine bösen Leute. Die sind nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, so, jetzt machen wir das Volk fertig. Nein, die haben es wirklich ernst gemeint und wir meinen es doch auch ernst. Aber nicht nur, weil ich es ernst meine und gut meine, bedeutet es nicht, dass es gleichzeitig richtig ist, was ich tue.
oder ich anderen Menschen vielleicht sogar den Weg zum Reich Gottes versperre. Durch meine Regeln und durch die Möglichkeiten beziehungsweise den Weg zu Jesus versperre. Und deswegen würde ich dazu plädieren, höchste Zeit mit einem Tabu zu brechen.
An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Hast du gesehen, was die da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. So viel zu dem Text. Was war das Problem, was die Pharisäer hier in diesem Text mit den Jüngern und mit Jesus hatten? Es ging nicht um die Fastenregel, die gebrochen wurde. Nämlich nach Deuteronomium war ausdrücklich erlaubt, dass man auch am Sabbat sozusagen auch essen darf. Das geht. Oder Ehren abreißt, sozusagen so auch Ernte. Das war erlaubt. Also das Essen, auch die Nachlese. Aber es ging sozusagen um die Regel, am Sabbat nicht zu arbeiten. So, dadurch, dass sie hier die Ehren abgerissen haben, haben die Pharisäer ihnen das als Erntearbeit ausgelegt. Das war das Problem, das sie hatten. Also hier wurde die Regel gebrochen, am Sabbat zu arbeiten. Und was Jesus daraufhin sagt, das ist ein absoluter Tabubruch. Das ist ungeheuerlich und es ist völlig faszinierend. Jesus sprengt jetzt mit 4 Sätzen ein ganzes Denksystem. Jesus war nicht nur ein Rulebreaker, ein Regelbrecher, sondern auch ein Systemsprenger. Und mit 4 Sätzen sprengt er hier das ganze System, das die Pharisäer und Schriftgelehrten aufgebaut haben. Jesus entgegnete, ich lese das jetzt nochmal vor: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals, und es hört mal, zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar auf der Flucht vor Saul ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Wieso antwortet Jesus auf die Frage der Pharisäer oder auf das Aufbegehren der Pharisäer jetzt mit der Geschichte von David? Was soll das eigentlich? Ich möchte versuchen zu erklären. Es gibt zu dieser Stelle hier Markus 2 eine Parallelstelle im Alten Testament, und zwar im 1. Samuel. Und ich möchte die Stelle mal vorlesen und lade euch einmal aufmerksam mitzuverfolgen, was sich da verändert an dieser Geschichte. Wir lesen 1. Samuel 21, die Verse 2 und 7. Auf seiner Flucht, heißt es hier, kam David nach Nob zum Priester Ahimelech. Also nicht mehr hier der Hohepriester Abiatar, sondern hier ist von einem Priester namens Ahimelech die Rede. Dieser lief ihm aufgeregt entgegen und fragte:
Warum kommst du allein? Weshalb ist niemand bei dir? Da gab der Priester ihm die heiligen Brote, die man eben vom Tisch im Heiligtum abgeräumt hatte, um frisches Brot aufzulegen. Andere Brote waren nicht da. Habt ihr die Unterschiede bemerkt in diesen 2 Geschichten? Schon seltsam, warum erzählt Jesus die Geschichte so anders? Jesus erwähnt in Markus 2 einen hohen Priester namens Abiatar. Hier im 1. Samuel wird der Priester, kein hoher Priester, der Priester namens Ahimelech erwähnt. Das zweite, Jesus erwähnt in Markus 2, dass David in das Heiligtum geht und dort sozusagen in den Vorraum vor dem Allerheiligsten die Schaubrote, die frischen Schaubrote nimmt. Im 1. Samuel wird erwähnt, dass David dem Priester Ahimelech auf dem Weg begegnet, der ihm die alten Schaubrote mitgibt. Das ist ein bisschen seltsam, muss man drüber nachdenken. Was soll das Ganze hier? Kurz zu den Schaubroten. Es handelt sich da um 12 Brote, die auf dem Tisch, der aus reinem Gold gemacht war, gelegt wurden. Und der war 90 Zentimeter lang und 50 Zentimeter breit und 20 Zentimeter hoch. Der Tisch stand in der Stiftshütte vor dem Allerheiligsten, ne? Und das Brot war sozusagen so eine Art Opfer, symbolisches Opfer, das Gott dargebracht wurde. Und einmal wöchentlich wurde dieses Brot ausgewechselt und dann durften es auch nur die Priester essen. Das ist ganz wichtig, nur die Priester durften das Brot essen, niemand anders. Warum diese unterschiedlichen Versionen in der Geschichte? Hat Jesus da irgendwie Erinnerungsprobleme gehabt oder das Alte Testament nicht mehr im Blick gehabt? Und noch eine andere Frage, die wichtig ist, warum isst David jetzt diese Schaubrote, obwohl er das eigentlich gar nicht darf? Er war kein Priester, oder? Also durfte es auch nicht essen. Oder war David doch Priester? Das verwirre ich uns ein bisschen. Ich möchte uns ganz kurz erklären, was bei König David zum ersten Mal in der Geschichte so revolutionär war, heilsgeschichtlich revolutionär, war Folgendes. Zum allerersten Mal bei König David kam der Heilige Geist auf ihn und blieb als eine bleibende Gabe. Zuvor in der Geschichte, bis zu König David, griff Ruach, der Heilige Geist, immer wieder in spontane Notsituationen ein, erfüllte Menschen zu irgendwelchen Wundertaten oder zu prophetischer Verzückung, aber er ging dann wieder. Das allererste Mal bei König David war Folgendes. Der Heilige Geist kam und er bleibt als eine bleibende Gabe und die Salbung, das heißt das Kommen des Geistes auf ihm, vermischte sich mit dem Königsamt. Das bedeutet, dass seit König David der König jetzt auch gleichzeitig Prophet ist und Priester. Er durfte die Brote essen, aber die Geschichte spielt mit der Spannung. David war auf der einen Seite ja schon gesalbt, aber er hatte das Königsamt noch nicht inne. Versteht ihr den Ding? Also auf der einen Seite bist du schon derjenige, der du sein sollst und auf der anderen Seite eben noch nicht. Diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Wir als Christen leben
selbst ist, sondern seine Ansprüche waren immer nur indirekt, die er erhoben hat. Und hier in der Geschichte erhebt er sozusagen den Pharisäern gegenüber indirekt diesen Anspruch. Mit meinem Kommen kam Gott selbst auf diese Welt. Es steht doch etwas aus, die Verherrlichung am Kreuz. Aber mit meinem Kommen ist Gott selbst in die Welt gekommen und ich bin es und nur Gott selbst darf das Gebot brechen, hier am Sabbat jetzt die Ehren auszureißen, ob es Erntearbeit ist oder ob er die Fastenregel bricht. Nur Gott selbst darf das Gebot brechen. Warum erwähne ich diese Geschichte? David ein ganzes System, das die Pharisäer in ihrer Frömmigkeit und ihrer Falschheit aufgebaut hat, zersprengen. Mit meinem Kommen beginnt ein neues Zeitalter. Euer Denksystem, euer altes Denksystem werde ich zerbrechen und durchbrechen, weil etwas völlig Neues begonnen hat, in meinem und in deinem Leben. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, haben wir den Tabubrecher Nummer 1 in unser Leben aufgenommen. Derjenige, der sieht, dass die Elefanten, die wir in unserem Leben akzeptieren, die wir vielleicht schon seit Jahren akzeptieren und feststellen, hey, das ist ja nicht nur ein Elefant, das sind 2, 3 Elefanten. Und wenn die sich umdrehen mit ihrem fetten Hinterteil, wird es richtig eng in meinem Leben, okay? Jesus kam, um diese Tabus zu brechen. Die Dinge, die dir in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, in deinem Familienleben, dir selbst im Wege stehen, er kam, um diese zu zerbrechen. Und das hat Jesus so deutlich und so wunderbar anschaulich mit dieser Geschichte so schön deutlich gemacht. Mit meinem Kommen beginnt etwas völlig Neues. Und auch wenn du schon 50 Jahre Christ bist oder 70 Jahre Christ bist, das Leben mit Jesus ist jeden Tag, dieses neue Leben, so wie es am ersten Tag deines Lebens mit Jesus war. An jedem neuen Tag hast du die Möglichkeit, etwas zu verändern. An jedem neuen Tag hast du die Möglichkeit zu realisieren, in mir lebt jemand, der kein Problem hat, damit ein Tabu zu brechen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, jeglicher Tabubruch beginnt immer bei mir selbst. Nirgendwo anders. Immer nur bei mir selbst. Wenn ich selbst meine Tabus nicht brechen kann, darf ich niemals anfangen, im Großen etwas zu verändern. Derjenige, der beginnt, aber seine Elefanten anzusprechen, der beginnt, diese Elefanten zu verrücken, der weiß, Gott selbst ist bei mir, in mir und er hilft mir dabei. Dem umgibt, das hört sich vielleicht ein bisschen mystisch an, so eine Aura, etwas total Positives. Und dem werden Menschen nachfolgen, dem werden Menschen glauben, hey, bei dem beginnt im Leben was sich zu verrücken. Einfach hier vorne zu stehen und zu sagen, hey, lasst uns irgendwie Tabus brechen, das ist toll. Aber meistens hält das eben nur von jetzt bis gleich, es hat keine Kraft. Aber da, wo Menschen Vorbilder sind, da, wo Menschen sagen, das stimmt, ich realisiere, Jesus ist wirklich da. Der Geistträger lebt in mir. Und weil der Geistträger in mir lebt, lebt auch der Heilige Geist auf mir. Weil Jesus in mir ist und der Heilige Geist von ihm nicht mehr geht, so geht er auch von mir nicht mehr. Und Gott möchte in unserem Leben immer wieder diese Dinge ansprechen. Und wir sind meisterhaft darin, auszuweichen, oder? Wir sind meisterhaft darin, auszuweichen. Aber Jesus möchte diese Dinge ansprechen. Und ich möchte uns heute Morgen mit dieser Predigt Mut machen. Geh gegen diese Regel, die du dir selber aufgestellt hast in deinem Leben, die du vielleicht von deinen Eltern ganz unbewusst übernommen hast. Du musst immer ein braves Mädchen sein, du musst immer angepasst sein, du musst immer dich nach der Norm regeln. Das sind all solche Dinge, unser Leben ist voll damit. Aber wie schön wäre es, wenn wir beginnen damit zu realisieren, diese Elefanten, die müssen mir mein Leben nicht weiter eng machen. So, ich darf sie ansprechen, ich darf die Dinge wirklich nachgehen. Und ich möchte uns wirklich nochmal, ich möchte das 5-mal wiederholen, alles beginnt immer bei uns selbst. Und ich möchte schließen, ne? Jesus sagte, ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der Herr über deine Elefanten in deinem Leben. Ich bin der Herr über deine Tabus, die du in deinem Leben dir aufgestellt hast. Ich bin der Herr über deine Tabus, die vielleicht andere in deinem Leben aufgestellt haben, denen du seit vielen Jahren nachgehst. Und ich bin gekommen, um mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Und du darfst mit deinen Tabus brechen. Du darfst mit deinen Tabus brechen. Ich habe es am Mittwoch bei einem Männerabend schon mal gesagt oder beziehungsweise das Beispiel gebracht. Ich möchte es einfach nochmal tun. Was bedeutet es, wenn ich realisiere, dass der Messias selbst in meinem Leben lebt? Wenn der Erlöser Jesus in meinem Leben wirklich da ist und ich realisiere, ich bin wirklich vollkommen erlöst. Die Dinge, die mir so zu schaffen machen, die gehören eigentlich der Vergangenheit an. Die haben nichts mehr mit meiner Gegenwart zu tun, sondern tatsächlich mit meiner Vergangenheit. Was passiert, wenn ich verstehe, dass Jesus, der hohe Priester, selbst sich für mich hingegeben hat? Dass er, sagt der Hebräerbrief, die Schlachtopfer verbracht hat für mich. Die muss ich nicht mehr bringen. Ich muss Gott keine Opfer mehr bringen. Die hat einer stellvertretend getan, sich selbst hingegeben, und es war Jesus.
Ich muss vor Gott nicht mehr punkten. Ich muss keine Fleißpunkte vor Gott mehr sammeln. Hören wir das? Ich muss mich nicht mehr zusammenreißen, um heilig zu leben. Ich muss mich nicht mehr zusammenreißen, um vor Gott zu punkten. Alles ist schon längst getan. Aber es beginnt mit dem Mann und mit der Frau im Spiegel. Mit dem beginnt's. Nicht im Großen. Im Kleinen beginnt's mit uns. Das ist die Frage, was machen wir jetzt heute Morgen? Was machen wir mit dem Gedanken? Ich habe einen Vorschlag. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten. Und vielleicht, Andreas, könntest du vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund was spielen? Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet, also dein Gebet nehmen und sagen, Mensch, ich klinge mich damit ein. Wir werden nach dem Gebet dann eine Zeit haben von ein paar Minuten, wo Andreas einfach noch ein bisschen spielen wird, wo wir die Möglichkeit haben, einfach vielleicht, wenn uns was bewusst geworden ist, Mensch, ja, da gibt's echt einen Elefanten in meinem Leben und das steht mir schon gewaltig lange irgendwie so auf den Füßen, ne, und macht mein Leben relativ eng und irgendwie so, naja, ziemlich unbequem. Dann, wie wär's, wenn du mal diesen Elefanten ansprichst? Nur für dich selber, noch gar nicht vor jemand anderem. Nur selber mal benennst, dem einen Namen gibst. Wisst ihr, nur was einen Namen hat, ist benennbar. Und nur was benennbar ist, kann ich auch vor Jesus bringen. Und ich möchte dir Mut machen im ersten Schritt, benenn das doch mal. Benenn diesen Elefanten. Gib dem doch mal, diesem Tabu, einen Namen. Und dann bring dieses Tabu, diesen Elefanten, unserem Herrn Jesus. Und sag, Herr, ich gebe es dir hin. Hier ist ein Tabu, das ist schon so lange in meinem Leben da. Das steht mir im Weg, aber ich bringe es dir hin. Ich sage dir gar nicht, was du damit machen sollst. Ich lege ihn einfach nur vor dich hin, vor deinen Füßen und ich bin gespannt, was du, Jesus, tun wirst. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass mit deinem Kommen ein ganz neues Zeitalter angebrochen hat. Wir sehen das in der Geschichte bei David. Der Geist blieb als eine bleibende Gabe auf ihm. Und auch du zitierst es, Jesaja, als du kamst und hast gesagt, der Geist ruht auf mir. Es wird das Erkennungszeichen sein des künftigen Messias, dass derjenige, der aus der Blutslinie David stammt, der künftige Messias ist. Der Geist ruht auf dir und du lebst in uns. Wir haben dich eingeladen in unserem Leben und deswegen ruht der Geist auf uns. Und dein Geist gibt keine Ruhe in unserem Leben. Er spricht immer wieder Dinge an. Er macht uns das Erlösungswerk Jesu vor unseren Augen ganz groß. Er lädt uns ein ans Kreuz. Er lädt uns ein an deinen Tisch. Er lädt uns ein, in deine Fülle dort einzutreten. Und Jesus, ich glaube, jeder, der hier ist, und wenn nicht, dann können wir ihn beglückwünschen, hat solche Tabus, hat solche Elefanten in seinem Leben, wo er weiß, sie sind nicht gut, aber wo er irgendwie gelähmt ist und keine Ahnung hat, wie er das irgendwie ansprechen kann, wo er es einfach akzeptiert, wo ich es akzeptiert habe in meinem Leben. Du siehst diese Tabus. Aber Jesus, heute Morgen möchte diesem Tabu einen Namen geben. Ich möchte es benennen. Das ist das Problem. Das ist das, wovor ich Angst habe. Das ist das, was ich vielleicht schon seit Jahren vor mich herschiebe. Aber ich gebe dem einen Namen und ich bringe es dir hin. Vielleicht ist die Eifersucht, vielleicht ist der Neid, vielleicht ist der Geiz, vielleicht ist es einfach die Unversöhnheit, meine Verletzung, was auch immer. Herr, ich möchte es benennen vor dir und bringe es zu dir an dein Kreuz. Und bitte dich, Herr, dass du mir darin begegnest. Herr, ich möchte dir nicht sagen, was du zu tun hast damit, sondern ich möchte es dir einfach nur ablegen, vor deine Füße geben. Wir dürfen gespannt sein, was du daraus machst, Herr Jesus. Danke, dass wir mutig sein dürfen vor dir. Und danke, dass alles, jegliche Veränderung bei uns selbst beginnt. Ich bitte dich, dass du uns daran immer wieder neu erinnerst. Die große Veränderung im Großen, sie beginnt im Kleinen. Sie beginnt bei mir mit einer kleinen Entscheidung, mit einem kleinen Schritt, indem ich erstmal mit dir ins Gespräch komme und dir diese Dinge bringe, die ich jetzt einfach benenne. Und so danke ich dir, dass wir jetzt auch